bevor wir in ein weiteres Kapitel schauen von der Offenbarung, es wäre der achte Teil, stellen wir uns noch mal vor, in welchem Umfeld das der Johannes steckt, wo er die Botschaft empfängt. Also nicht in einem Liegestuhl, nicht mit einem Longdrink, nicht vor einer Netflix- oder Apple-TV-Serie, sondern im Arbeitslager. Und es ist nicht schön. Und er hat schon erlebt, dass andere Kollegen von ihm sind hingerichtet worden, zu Märtyrer sind worden. Und er weiss nicht, ob er jede Insel noch wird verlassen. Das müssen wir uns bewusst sein. Und was wir uns auch bewusst sein wollen, er schreibt das nicht als «Es kommt dann immer noch schlimmer». Es ist ja, wenn man manchmal in die Welt schaut, hat man das Gefühl, es kommt immer noch schlimmer, oder? Aber er schreibt es als Hoffnungsbuch und als Buch des Trostes. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und darum wollen wir das erste und die zwei letzten Kapitel nie außer Acht lassen, wenn man die zwischendrin anschaut. Und bevor es eben auch noch davon redet, das Buch, was alles noch muss geschehen, es heisst, es ist noch spannend, es heisst nicht, was alles noch wird geschehen, sondern es heisst, was alles noch muss geschehen, ist es so wichtig, dass wir das vierte Kapitel miteinander anschauen wollen. Wir können sagen, das Kapitel ist die, oder zeigt etwas von der Mutter aller Anbetungen. Und mich hat das neu fasziniert. Danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir gesprochen hatte, gewaltig wie der Schall einer Posaune, sagte, «Komm herauf!» Ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Danach. Nachdem, dass Jesus seine Schau an einen Engel weitergegeben hat und sie den Engel am Johannes verkündet. Nachdem, dass die sieben Gemeinden in diesen Städten, die wir miteinander angeschaut haben, die Briefe bekommen, die Botschaften, wo wir noch heute etwas davon lernen können, die wir angeschaut haben miteinander. Danach geschieht das. Und eben vor dem, wo nachher wirklich nicht so lustig ist. Und auch noch vor dem, wo der ganz am Schluss wiederkommt. Wo eigentlich das wieder hergestellt ist, was ganz am Anfang schon war. Danach. Vielleicht sehen wir uns manchmal auch danach, dass wenn wir so mit drin sind in etwas, dass wir einen anderen Blick bekommen dürfen. Einen Blick in den Himmel. Und das ist auch spannend, das heisst nicht, er ist in den Himmel genommen worden. Sondern es heisst, er hat am Himmel eine Tür gesehen, die aufgegangen ist. Licht aus dem Festsaal, so sagt der Albert Frey in einem Lied. Das wünschen wir uns alle. Und wie gut muss ihm das da haben. Er ist mitten in dieser schwierigen Situation und plötzlich hat er eine andere Sicht. Und der Engel sagte ihm, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Das heisst, er weiss auch, und wir dürfen es wissen, das, was wir jetzt drin sind, was wir jetzt erleben, es ist nicht alles. Das hat nicht das letzte Wort. Wie gut, wie entlastend, wie ermutigend ist das. Sofort ergriff mich Gottes Geist, und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Hat er schon so einen Blick mal in den Himmel? Darf ich mal fragen? Hat jemand, wie auch immer, den Eindruck gehabt, so eine Begegnung mit dem Höchsten? Hand hoch. Danke. Eine kleine Minderheit. Ihr seid Privilegierte. Geniesst es, schätzt es. Wenn das geschieht, dann ist es der Geist, der wirkt. Alles andere, was seelisch ist, was körperlich ist, das ist endlich, das ist vergänglich, das dreht nicht. Es kann cool sein, aber es wäre, wenn man im McDonald's war und ein bisschen Junkfood genossen hat. Da macht der Blutzucker Tack und dann können wir wissen es alle. Ja, das bringt eigentlich nichts. Aber das, wenn wir ergriffen werden vom Heiligen Geist, von seinem Geist, das ist Vollkornkost. Das sind Proteine. Das bleibt. Und dann heisst es, dass es hat gesehen, noch einmal. Wie gut, wir können es nicht mehr als sagen, wie gut ist es, wenn wir wieder auf ihn schauen. Wir wollen das auch suchen. Nicht im Sturm ihn verharren. Wir können uns besinnen, der Petrus, sobald er auf dem See den Sturm sieht und nicht mehr auf Jesus schaut, dann versinkt er. Kennen wir alle. Schauen wir wieder. Nehmen wir das, was wir sehen. Nehmen wir es für bare Münzen. Und dann steht dort der Thron im Urtext, das Verb stehen, es heisst eigentlich liegen. Das heisst, der Thron ist dermaßen majestätisch. Eigentlich liegt er da. So gross ist er. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass ihm die Worte fehlen, um zu beschreiben, wer auf dem Thron sitzt. Oder wer dort ist. Jemand. Ganz zurückhaltend. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder Karneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen schimmernd wie lauter Smaragde. Gestalt. Es hat kein Mensch Gott je gesehen, so wie er ist. Er hat sich offenbart an verschiedene Leute auf verschiedene Arten. Vielleicht denken wir an Feuerbusch beim Mose. Oder vielleicht denken wir an den leisen Sturm. Gibt es das? Ein leiser Sturm, wo er im Sturm vor der Höhle beim Elia vorüberzieht. Ein leises Säuseln heisst es, glaube ich, sogar, nach dem Sturm. Oder der Hesekiel hat auch einen Blick in den Himmel. Und was der Jesaja sieht, dann sagt er, dass der Saum seines Gewandes den ganzen Tempel hat ausgefüllt. Ja, wie soll man die Gestalt beschreiben? Das ist unbeschreiblich, oder? Auf jeden Fall, es ist keine Finsternis da. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Er beschreibt es als Licht, als Klarheit, etwas Edels und es ringt nach Wort. Und das finde ich so cool. Der Regenbogen. Wo redet die Bibel das erste Mal vom Regenbogen? Hat jemand eine Idee? Beim Noah, ganz am Anfang. Und zwar ist der Bund, den Gott dort schließt, nicht nur der Bund für das auserwählte Volk, wie später, beim Abraham, bei Mose zum Beispiel, sondern der Bund, den er beim Noah schließt, der gilt für alle Menschen, für alle Zeiten. Es ist ein Bund der Gnade und er sagt, und ich werde die Menschheit nicht ausrotten. Und der Regenbogen, der ist um den Thron. Der Regenbogen, der heute von verschiedensten Gemeinschaften pervertiert und geraubt werden will. Das ist noch spannend. Sie könnten doch ein anderes Zeichen nehmen, irgendetwas selber finden. Aber es ist wieder spannend. Überall dort, wo der Find etwas macht, er kann nur kopieren und pervertieren. Da haben wir das Original. Wenn wir das nächste Mal einen Regenbogen sehen, denken wir daran. Man sieht es ansatzweise, stückwerkartig, aber es ist ein Hinweis auf das, was da noch kommt. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben und von 24, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Der Thron steht nicht alleine. 24. Auch das ist eine besondere Zahl. Schon über diese Zahl alleine könnte man jetzt eine Predigt über die Zahlensymbolik der Bibel. 12 quasi aus dem Alten Bund, wo die 12 Stämme symbolisieren. Und 12 Älteste vom Neuen Bund, die 12 Apostel. Und dann denken wir vielleicht an das, was der Paulus im Galaterbrief schreibt. Es zählt nicht mehr, ob Mann oder Frau, ob Sklave oder frei. Es zählt nur noch alle in Jesus. Es zählt auch nicht mehr, ob Heide oder Jude. In Jesus haben wir den Zugang zum Thron, zu Gott. Weisse Gewänder, keine Flecken mehr. Sie sind gerechtfertigt. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Entschuldigung, ist die Sprache Kanaans. Das, was an Karfreitag geschehen ist, das, was wir angenommen haben, das, was Jesus gewirkt hat. Nur so gibt es diese weissen Kleider, wo wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Und was haben sie auf dem Kopf? Goldene Kronen, eigentlich heisst es goldene Siegeskränze. Und vielleicht stellen wir uns in der Antike die die Kämpfe an den Olympischen Spielen vor. Die Sieger, die auch so goldige Lorbeeren haben bekommen haben. Der Siegeskranz. Das heisst, sie haben den Lauf, ihren Lauf vollendet. Sie haben Glauben gehalten. Sie haben das Ziel erreicht. Das kann ihnen niemand mehr nehmen. Manchmal sehnen wir uns danach geht. Nach diesen weissen Kleidern, wenn es wieder eine Talke drauf hat. Also nach dieser Krone, die sagt, jetzt sind wir angekommen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Es gibt eine Stelle, wo das schon mal erwähnt wird. Und das muss dort schon so gewaltig gewesen sein, dass das ganze Volk dort am Sinai gesagt hat, nein, wir wollen doch nicht dabei sein, wenn die Gesetze jetzt da kommen. Die Israeliten dürften eigentlich, oder? Und dann sagen sie, nein, Mose, geh alleine, wir halten es nicht aus. So muss die Stimme vom Thron, der Lärm, die. Aber es ist nicht ein Tohuwabo, es scheint orchestriert zu sein. Das heisst nicht, dass er Angst hat, er ist nicht abgehauen. Etwas Gewaltiges, etwas Unverkennbares. Die sieben Geister Gottes, da gibt es verschiedene Auslegungen. Die Mehrheit ist sich einig, es ist quasi ein Bild für einen einen Heiligen Geist von Gott. Hat jemand gerade die Bibel auf dem Handy parat? Dann könnte jemand aufschlagen, Jesaja 11,2. Diesen Vers lesen wir. Dieser Vers gibt so eine kleine Erklärung, was es könnte sein. No. Jesaja 11,2.
Und auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist des Wissens und der Furcht des Herrn.
Genau, dort haben wir so eine Stelle, die ein bisschen beschreibt, was macht der Geist aus? Und wenn wir aufgerufen sind, heute die Geister zu prüfen, lesen wir mal Jesaja 11,2 und schauen, ist das, was jemand behauptet, es sei der Geist, ist es wirklich der Geist von Gott? Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Unmittelbar um den Thron herum standen vier mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Dort, wo der Tempel vom Salomon gebaut wird, da erscheint auch so ein sogenanntes ehernes Meer. Das ist das Wort dort für das Becken aus Bronze, das als Waschbecken gekult hat. Aber dort ist es noch ein festes Becken und man sieht nicht recht rein, was dort genau geschieht. Da ist alles klar. Vor Gott ist alles geklärt. An anderen Stellen heisst es, dass Wasser wird ausgehen. Dort, wo Jesus vom Laubhüttenfest erzählt, wie es der wird sein, vom Thron Wasser. Und er sagt, wer durstig ist, der soll kommen und er soll nehmen. Kein verschmutztes Wasser. Und jetzt wird es immer spannender und fantasymässiger. Vier mächtige Lebewesen. Ich weiss noch keine Worte im Moment. Mächtig muss es gewesen sein. Aber eine Eigenschaft haben sie, die überall mit Augen bedeckt waren. Wirkt für uns auch ein bisschen komisch. Aber was macht ein Auge? Vielleicht denkt man an ein U-Boot. Also ein Auge zu sehen ist so wichtig, dass man im U-Boot extra eine technische Vorrichtung hat, dass es eben kann, über das Wasser schauen kann, zum Beispiel. Und wenn das so viele Augen hat, kann man sagen, das ist ein Gott, der ihm nichts entgeht. Und wenn wir das Gefühl haben, es wird uns Unrecht da im Moment, wenn wir das Gefühl haben, wir haben den Überblick verloren, wir wissen nicht, sieht es den Gott wirklich, wird er für mich sorgen, wird er für mein Recht schauen, können wir sagen, mit dieser Stelle, es bleibt ihm nichts verborgen. Die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Da können wir keine dogmatische Aussage machen. Wir können höchstens sagen, der Löwe, der steht für etwas Majestätisches. Der König der Tiere, der ist da. Der Stier, der strotzt vor Kraft. Der Mensch hat im Unterschied zu den Tieren Intelligenz bekommen, ein Erinnerungsvermögen, ein Verstand. Er kann zurückschauen, er kann reflektieren. Und der Adler, die Erhabenheit vom Adler nicht übersteigt das wahrscheinlich. Jede dieser Gestalten hatte sechs Flügel. Auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich. Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Und da merken wir es wieder, es geht um den einen Gott, der Allmächtige, der schon immer war. Und jetzt kommt der Eigenname von Gott hier wieder, dort, wie er sich an Mose offenbart. Ich bin der Dabeiseiende, heisst es eigentlich. Und das schließt eben ein, dass er der ist, der war, in unserer Vergangenheit, bei all dem, wo wir nicht mehr Zugriff haben. Er hat noch, weil er war. Er ist jetzt hier, auch wenn wir es nicht spüren, vielleicht im Moment, und er wird sein. Und er ist auch jetzt hier bei uns und er ist auch jetzt in der Ukraine. Und Wahrscheinlich ist das mit der Grund, dass auch Christen im Nachhinein oder Menschen erzählen, dass sie in schwierigsten Zeiten, in schlimmsten Zeiten, übernatürlich eigene Ruhe bekommen können, irgendwie sind durchgetragen worden, Wunder sind geschehen, weil genau das passiert ist, weil er eben der ist, der das hat. Diese vier Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Jetzt ist es schon eine Verdoppelung, haben wir es gemerkt. Zum vorherigen Vers, da wird schon heilig, heilig Gott anbetet. Und jetzt kommt es nochmal. Wenn das geschieht in der Bibel, dann hat immer etwas besonders viel Gewicht. Es gibt auch in anderen Zusammenhängen, dass die gleiche Eigenschaft wie doppelt erwähnt wird. Und sie loben den ungeteilt, der vor ihnen auf dem Thron sitzt. Da geht es um ein ungeteiltes Anbeten. Und wir können sagen, Anbetung ist immer oder geschieht immer dort, wo wir letztlich Gott meinen. Das kann mit Instrumenten geschehen. Das kann sein, wenn ich ein feines Mittag oder eine Nacht vorbereite und vielleicht Gäste habe. Das kann sein, wenn ich mein Blumenbettchen abpflanze im Frühling, wenn ich die Erdbeere ernte, was auch immer. Vielleicht auch, wenn ich einen Veloschlauch flicke, was auch immer. Dort, wo wir dankbar sind für das, was wir haben, dort, wo wir Gott meinen, das ist Anbetung. Unabhängig von dem, was äußerlich geschieht. Das heisst, am schönsten ist es, wenn ich abknäule, wenn ich herliege, wenn ich aufstehe, wie auch immer, und das auch körperlich ausdrücke. Aber das heisst, was könnte sein, dass nicht jeder, der sich neu beugt und nicht jeder, der die Hände offen hat, eigentlich Gott meint. Was ist Anbetung? Anbetung meint Gott. Die meinen Gott. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen. Jetzt sind die 24 Ältesten, wo man sagen kann, die haben es jetzt. Die haben es gepackt, die haben sie saniert. Was machen sie? Sie freuen nicht sich selber freuen an ihre Krone. Es hat Menschen gegeben, die haben viel Macht gehabt. Der Napoleon zum Beispiel. Und was macht er? Er akzeptiert nicht einmal jemanden, der über ihm steht, er krönt sich noch selber. Das ist ein Beispiel, das wir Menschen manchmal machen. Aber hier, die legen die Kronen ab, sie beugen ihre Knie. Der Paulus redet davon, dass es wird geschehen, dass sich einmal alle Knie beugen. Und alle werden bekennen, dass er der Herr ist. Wohl denen, die das schon jetzt und freiwillig tun, ihre Knie beugen vor ihm. Ihm, dem alle Macht gegeben ist, der ewig lebt. Das heisst auch, er weiß, dass er die Seinen kennt und die Seinen seine Stimme kennen. Das ist eine Vertrautheit da. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Die sind per Du mit Gott. Ich kann mich erinnern, das hat man früher noch gemacht, dass man Erwachsene gesiezt hat. Da haben wir im Jugendclub mal an einer Missionarin geschrieben, ja dort an einer Frau geschrieben, die in Haiti war, die Rosmarie Häfeli. Und habe sie gesiezt und habe so Freude gehabt, dass sie zurückgeschrieben hat. Und dann hat sie gesagt, wir können einander doch Du sagen. Das habe ich so cool gefunden. Weil sie gesagt, weil wenn Gott uns erlaubt, dass wir ihm dürfen Du sagen, was wollen wir denn anziehen? Die sind per Du mit Gott. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir per Du mit Gott. Es kommt uns nie in Sinn, einfach beim Buckingham Palace zu läuten und zu sagen, hey, Elisabeth, darf ich uns nachkommen? Wenn es ein Bankett gibt, wenn es eine Einladung gibt, dann läuft es so vom Protokoll her, dass die einen Brief bekommen, die Eingeladenen, und dort heisst es im Konjunktiv, wenn ihr eingeladen wurdet, würdet ihr die Einladung annehmen. Und erst wenn die zurückgeschrieben haben und bestätigt haben, jawohl, dass ihr einfach kommt, dann kommt die offizielle Einladung. Es wäre ja peinlich, wenn jemand eingeladen wird, kommt nicht. Also, wenn wir menschlich schon so kompliziert manchmal unterwegs sind, was sind wir uns bewusst, was das heisst? Dass der Vorhang zerrissen ist nach Karfreitag und Ostern und dass wir dürfen per Du sein mit Gott. Warum ist er würdig? Weil er alles erschaffen hat. Das ist das, was ihn unterscheidet von irgendeinem anderen Götz oder was auch immer. Der Jesaja redet davon, dass Gott Sterne geschaffen hat. Der Matthias hat in seiner vorherigen Predigt mitgenommen in die Grösse, in die Unendlichkeit des Universums. Und hat von Abermilliarden von, ihr wisst es noch, geredet. Und dann heisst es, dass Gott jeden Stern mit Namen kennt. Also Gott hat jedem Stern einen Namen gegeben, muss ich das mal vorstellen. Und das Wort erschaffen, wenn Gott erschafft, im Hebräisch heisst es bara, das ist wie soll ich sagen, speziell. Das Verb erscheint nur, wenn Gott etwas schafft. Das Verb wird sonst nicht gebraucht. Also wenn wir als in der Landwirtschaft irgendetwas machen, oder wenn wir eine Kuh melken oder was, oder irgendetwas erschaffen, dann wird nicht das Verb gewählt. Das Verb wird nur erwähnt, das Para, wenn Gott etwas erschafft. Und was ist es für ein Gott? Was kann er? Er kann als Einziger aus nichts etwas erschaffen. Wir können kopieren, wir haben es schon gesagt. Eigentlich ist schon ein Erfinder, das ist nicht das richtige Wort. Eigentlich müsste man sagen, er ist ein Entdecker. Weil er entdeckt nur das, was Gott wollte, dass er entdecken kann. Also das Copyright bleibt ganz bei Gott. Wir haben einen Gott, der aus nichts etwas erschafft. Ein Gott, der reden kann und es entsteht. Und das nehmen wir doch auch mit. Wenn wir in der nächsten Woche denken, wir sind in einer Sackgasse, wir sehen nicht weiter, denken wir daran, wir haben einen Gott, der aus nichts etwas machen kann. Und denken wir das nächste Mal daran, wenn wir gerettet werden, wenn wir etwas erleben, das hat genau mit dem zu tun, wenn ein Wunder geschieht. Der Gott, der aus nichts etwas machen kann. Ich wünsche uns, dass wir das mitnehmen, dass die Anbetung und dass wir vielleicht ein bisschen anders in die nächste Woche gehen. Und dann, wenn wir vielleicht die Offenbarung noch weiterlesen, ich weiss nicht, ob wir zu allen Kapiteln kommen, dann die zwei letzten sicher noch. Aber auch wenn wir in einer Zeit unterwegs sind, wo wir sagen, wie soll das weitergehen, denken wir an das Kapitel 4 von der Offenbarung. Und dann hat es wie einen anderen Boden. Und wir merken, es ist nicht das Ende. Ich habe noch Beispiele mitgebracht, musikalische. Aus 5 verschiedenen Jahrhunderten, mit 5 verschiedenen, mit 8, Entschuldigung, verschiedenen Settings, wo Menschen Gott loben. Und ich kann sagen, äußerlich ist es immer anders. Von Melodie her ist es immer anders. Aber alle meinen Gott. Und wir starten im 16., Anfang 17. Jahrhundert, beim Gabrieli, in Renaissance. Wir werden sehen, die Musik ist uns etwas fremd in den Ohren. Sie würde heute nicht in der Hitparade laufen. Vielleicht würde man auf DRS2 darüber reden, welche Aufnahme das welche Vorteile hat. Aber es ist noch in einer Zeit, in der die Gleichwertigkeit der Stimmen gegolten hat. Also erst im Barock ist dann plötzlich eine Melodie gekommen. Und wie hat das dort getönt? Wichtig ist «Jubilate Deo omnis terra». Die ganze Welt soll Gott loben. Dort hat man so gemeint, hat man Gott so gemeint. Dann ist unter anderem der gekommen, der alle seine Werke hat unterschrieben mit Soli Deo Gloria. Wenn man denkt, was heute an Copyright und Tantieme bezahlt wird, ist ja richtig, wenn die einen davon leben. Aber er, der es konnte, hat demütig gesagt, nein, letztlich ist es eine mir anvertraute Gabe, können zu komponieren. Bis heute einer der grössten, der Johann Sebastian Bach. Herz und Mund und Tat und Leben, man hört etwas von seiner Fugenkunst. Thank you. Dann machen wir einen rechten Sprung in die Spät- oder sogar Nachromantik. Der Max Reger, ihr seht hier, er erlebt noch gerade bis die Mitte des Ersten Weltkriegs. Und wenn wir auf Komponisten hören, die nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, dann tönt das ziemlich anders. Weil es ist nicht mehr die barocke Welt, wo noch so alles schön und bützelt war. Er hat den Psalm 100 vertont. Findet er am Schluss noch fast ein bisschen zurück zum Klassischen. Aber vorher, er wird auch so selten aufgeführt, weil es braucht dermassen viele Sängerinnen und Sänger. Es braucht dermassen ein grosses Orchester. Das kann man heute fast nicht zahlen. Wenn ihr mal hören wollt, oder Musikliebhaber, ein Requiem hat er geschrieben zum Beispiel. Aber das kann man nicht als Hintergrund hören. Da muss man herliegen und hören und hoffen, dass man nicht erschlagen wird. Dann geht es weiter. Die 68er sind vorbei. Die Hippie-Zeit klingt noch ein bisschen nach und dann gibt es da unter anderem ein christliches Musical, Godspell. Und da sind sie ganz locker, flockig unterwegs, aber da Day by Day, jeden Tag, drei Sachen sind wichtig. Cooles Musical im Fall. Und dann Sandy Patty und Lionel Harris im Duett, wo man sagt, das ist fast ein bisschen wie der Reger zu seiner Zeit, relativ bombastisch. Sie hat eine klassische Gesangsausbildung, die werden sie gerade hören. Bis jetzt haben wir nur von Europa und von Amerika Musik gehabt. Jetzt gehen wir noch in den Nahen Osten und hören auf ein Lied, das wir auch schon gesungen haben. Messianische Juden, die genau Kadosch, Kadosch singen, das Heilig, Heilig, Heilig. Darüber geht Maria und ich, in welchem Ecke im Himmel dass wir vielleicht sind, weil je nachdem ihr Musikgeschmack nicht ganz meiner ist. Aber wenn wir jetzt das anschauen, oder die lange Zeit, es wird so vielseitig sein. Nur zwei Beispiele. Vielleicht denkt man jetzt, ja, und könnte man mal etwas von der Jugend noch hören. Also gut, im Beispiel von Alive 2001, die haben gesagt, ja, mach's, aber do it right. Voll im Saft, könnte man sagen. There's a way. sie haben noch einen klassischen Ansatz. Habt ihr gehört, der Rap am Schluss? Das ist eigentlich das Rezitativ von früher, das wiederkommt, einfach ein bisschen anders rhythmisch. Und noch das letzte Beispiel, Beatle Music. Was sagen sie? Victory is yours. Der Sieg ist dir. Und von Gabriele bis heute und von heute bis Jesus wiederkommt, überall denken wir da, wo wir Gott meinen, ist es Anbetung. Es gibt nur einen, der unerschütterlich ist. Er, wo der Johannes dort hat einen Blick gekauft. Es gibt nur einen, der unfehlbar ist. Und wir wollen noch ein Lied singen miteinander. Oder wir wollen in dieser Haltung der Anbetung sein. Und dann können wir nur sagen, Jesus, du allein. Lass ihn ein bisschen aufstehen für das nächste Lied.